Ein Republikast-Spezial zur digitalen Zivilgesellschaft. Unterstützt von der Stiftung Mercator. Zeig mir, wo du warst und ich finde heraus, wer du bist. So oder so ähnlich könnte man sehr plakativ ein Kernproblem beschreiben, um das es in dieser Folge gehen soll. Beginnen wir aber zunächst, wie so häufig, mit einer allgemeinen Frage. Was sagen die Orte, die ich regelmäßig aufsuche, über mich aus? Die Uni, der Arbeitsplatz, die Kita, mein Zuhause, mein Lieblingscafé. Falls du dir diese Frage nie gestellt hast, wird es wohl spätestens mit dieser Folge des Republikas Zeit dafür. Denn dabei geht es um weit mehr als um persönlichen Datenschutz. Dass Apps zu über 90% kostenlos verfügbar sind. Oder dass uns Kopfhörerwerbung ausgespielt wird, ausgerechnet nachdem ein Freund oder eine Kollegin uns von diesem einen Modell erzählt hat. Oder dass App-Tracking oder Standorterfassung beim ersten Öffnen einer neuen App erscheinen, all das hat mit der Datenerfassung zu Werbezwecken zu tun. So oberflächlich ist es das, was die allermeisten sich denken irgendwie. Aber irgendwie hat auch eine Art kollektives Abfinden stattgefunden. Mit der Tatsache, dass von Apps und Plattformen erfasste Daten genutzt werden oder sogar gehandelt. Was genau das aber bedeutet, hinterfragt man dabei ziemlich selten und vergisst eine mächtige und für manche unendlich wertvolle Information über Smartphone-NutzerInnen, die preisgegeben wird. Den Standort. Seit langer Zeit ist der Handel mit NutzerInnen-Daten ein gigantisches Geschäft. Werbefirmen und Datenhändler haben sich über Jahre darauf spezialisiert, unser Nutzungsverhalten zu erfassen, zu kategorisieren und uns so einzuteilen, dass Werbeinhalte gezielt an uns ausgespielt werden können. Was wir mögen, was wir kaufen, was wir im Internet suchen, wem wir bei Instagram folgen. Doch besonders das Tracken unseres Standorts ist dabei eine Information, die nicht nur eine Invasion in unseren persönlichen Datenschutz oder eine wertvolle Info für Werbetreibende darstellt, sondern eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Warum? Das weiß Ingo Dachwitz von netzpolitik.org. Er spricht in dieser Folge mit Markus Beckedahl und hat zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk und anderen internationalen JournalistInnen die Data Broker Files erarbeitet.
2,5 Jahre arbeiten wir jetzt dazu, mit denen wir gezeigt haben, wie außer Kontrolle eigentlich der Handel mit unseren Daten ist.
Im Zentrum der Recherche von Ingo und seinen KollegInnen stehen sogenannte Data Broker. Auf Wikipedia ganz harmlos beschrieben als Informationsvermittler. Bei denen landen diverse Daten der NutzerInnen von Apps auf sehr undurchsichtigem Wege. Welche Apps genau die Daten weitergeben?
Spoiler, eigentlich jede App, die werbefinanziert ist, ist Teil dieses Problems. So Wetter-Apps, Spiele-Apps und so weiter.
Du lädst eine App runter und schon kommt die Frage nach der Einwilligung von Tracking. Oft versehen mit der Begründung zur Verbesserung der Performance. Und mit etwas Zeit und Mühe findet man vielleicht eine schier endlos lange Liste von Partnern, mit denen Daten geteilt werden.
Wenn du bei einer App auf alles akzeptieren klickst und die dir sagen, ja, wir respektieren deine Privatsphäre, wir haben halt so ein paar Partner und dann auf so einen super verschlungenen Wegen die Daten irgendwie bei Data Brokern landen.
Und diese Daten der NutzerInnen von Apps, von diesen Brokern als Datenpaket zu bekommen, das ist ziemlich einfach. Wie das läuft, erklärt Ingo gleich im Interview. Aber eben auf diesem Wege bekommen Dritte Informationen über die NutzerInnen, über Data Broker. Und sie bekommen auch Informationen über den Standort. Mit Zeiterfassung, Koordinaten, einer Werbe-ID, die zum jeweiligen Smartphone gehört und manchmal auch mit der Info, welche App die Location übermittelt hat. Und diese Dritten stellen sich dann die Frage vom Anfang. Was die Orte, die wir regelmäßig besuchen, über uns aussagen. Anhand der individuellen Werbe-IDs der Smartphones lassen sich nämlich dazugehörige Bewegungsprofile erstellen. Also die wiederkehrenden Aufenthaltsorte der jeweiligen NutzerInnen. Supermarkt, Klinik, das eigene Zuhause, der Arbeitsplatz, das Café, die Kita. Und Und eben weil es so einfach ist, an diese Daten zu kommen, haben die NutzerInnen keinerlei Handhabe darüber, wer diese Daten am Ende erhält und ausliest. Weil das sind nicht nur Werbetreibende. Was übrigens schon einschüchternd genug wäre.
Man kann nicht darin einwilligen, dass man sagt, ja okay, meine Daten landen dann bei einem Data Broker irgendwann im fünften Glied dieser Kette und dann bei Journalisten auf dem Schreibtisch oder bei, weiß ich nicht, stalkenden Ex-Männern oder bei Nazis, die irgendwie Rechte, die irgendwie politische Gegner ausspielen wollen.
Und genau hier beginnt das, was ich zuvor in den Raum gestellt habe. Die Bedrohung der nationalen Sicherheit. Als Ad-Int, zusammengesetzt aus Advertisement und Intelligence, wird die gezielte Nutzung dieses Datenhandels durch Polizei, Militär und Geheimdienste zur Überwachung von Personen genannt. Weltweit nutzen staatliche Institutionen die gespeicherten Werbedaten von Data-Brokern für ihre Tätigkeiten. Nicht nur Online-Händler kaufen also Werbedaten, sondern auch Staaten.
Beispielsweise ICE, diese Abschiebemiliz von Donald Trump, mit Ad-Int-Produkten arbeitet, also Daten aus der Online-Werbung nutzt, um Menschen aufzuspüren.
Die Recherchen von Netzpolitik zeigen, dass sich auch für Geheimdienstmitarbeitende, verfolgte Journalistinnen, SoldatInnen oder PolitikerInnen im Bundestag durch Datensätze Bewegungsprofile erstellen lassen, die es erlauben, Einzelpersonen klar zu identifizieren. Zeig mir, wo du warst. Und ich finde heraus, wer du bist. Aber was bedeutet all das für unsere Sicherheit? Was hat die Recherche zu den Data Broker Files zutage gefördert? Wer verdient in diesem System eigentlich womit Geld? Und wie kann eine digitale Zivilgesellschaft helfen, dass NutzerInnen sich wehren, wenn Maßnahmen wie die DSGVO sie nicht ausreichend schützen? Um diese Fragen geht es in dieser Folge des Republikast-Spezial. In 6 Folgen dieses Themenspezials widmet sich Republika-Mitgründer Markus Beckedahl der digitalen Zivilgesellschaft. Er spricht mit Menschen, die Teil genau dieser digitalen Zivilgesellschaft sind und sich jeden Tag für unsere Rechte engagieren, daran forschen und die unsere digitalen Lebensräume gemeinwohlorientiert und demokratisch mitgestalten wollen. Gefördert werden diese Sonderfolgen von der Stiftung Mercator. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Teil 5. Data Broker. Ingo Dachwitz ist Journalist und Kommunikationswissenschaftler. Seit 2016 ist er Redakteur bei Netzpolitik.org und beschäftigt sich mit den Themen Daten, Macht und digitale Öffentlichkeit. Und seit Anfang 2024 recherchieren Ingo und Netzpolitik.org gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk und anderen internationalen JournalistInnen zum unkontrollierten Datenhandel der Online-Werbeindustrie, zu Datenbrokern und zum Geschäft dahinter. In den Data-Broker-Files haben sie anhand selbst erworbener Datensätze nicht nur offengelegt, welche Rechtsbrüche in der Industrie begangen werden oder wie weitläufig das Wissen über Nutzeraktivitäten geht, sondern vor allem, Datenhandel ist eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Warum das so ist, wie sie an diese Datensätze gelangt sind und wie genau der Datenhandel abläuft, das erzählt Ingo jetzt Markus im Interview. Los geht's.
Hallo Ingo.
Hallo Markus, lange nicht gesehen.
Ja, wir haben mal sehr lange bei Netzpolitik.org zusammengearbeitet und reden jetzt über Recherchen, die du da gemacht hast und ein System, was alle kennen, aber wenige verstehen.
Genau.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Und zwar geht es um die sogenannten Data Broker Files. Darüber hast du auch zumindest auf der vergangenen Republika und ich glaube auch im vergangenen Jahr.
Im Vorjahr hat Sebastian, mein Kollege, mit dem ich bei Netzpolitik.org diese Recherche mache, zusammen mit Rebecca vom Bayerischen Rundfunk gesprochen. Genau. Also dieses Jahr ich, letztes Jahr die beiden.
Ja, dann wollen wir doch mal einsteigen. Was sind denn die Data Broker Files?
Die Data Broker Files sind Recherchen, mit denen wir seit inzwischen wirklich 2 Jahren, die ersten Geschichten haben wir im Sommer 2024 veröffentlicht. Die Recherche begann sogar Anfang 2024, also 2,5 Jahre arbeiten wir jetzt dazu, mit denen wir gezeigt haben, wie außer Kontrolle eigentlich der Handel mit unseren Daten ist. Das ist ja irgendwie ja sowas, was man so abstrakt irgendwie weiß. Ja, irgendwie wird man getrackt online, wenn man Dinge macht, aber wir können einfach ganz konkret zeigen, wie Standortdaten in der Regel, metagenaue Standortdaten, von Smartphones, die von Apps angeblich nur für Werbezwecke erhoben worden sind, auf sehr, sehr verschlungenen, sehr, sehr komplizierten Wegen im Ökosystem der Online-Werbung am Ende bei Databrokern landen. Und Databroker, das ist das, was der Name sagt. Das sind Datenhändler. Die machen nichts anderes, außer Daten anzubieten und zu verkaufen. Man kann da schöne Pakete kaufen irgendwie. Wir haben, beziehungsweise Sebastian, mein Kollege, der hatte zuerst angefragt, hat ein allererstes Datenpaket bekommen vor 2,5 Jahren mit 3,5 Milliarden Standortdaten von etwa 11 Millionen Telefonen oder Mobile Advertising IDs in Deutschland. Und das war eine kostenlose Kostprobe.
Wo hat er das denn her? Also vielleicht kannst du mal erstmal so die, ja, die Ursprünge der Recherche erzählen.
Drauf gekommen sind wir, wie das häufig so ist bei journalistischen Recherchen, durch eine Recherche von einem anderen Kollegen. Ein Kollege aus den Niederlanden hatte eine ähnliche Geschichte und der hatte darüber geschrieben, dass es eine Berliner Datenmarktplatz gibt, eine Plattform mit Sitz in Berlin, die heißt DataRate oder DataRate AI und die haben sich vorgenommen, den Datenkauf zu demokratisieren. Ja, das ist das Versprechen. Das Kaufen von Daten soll so einfach werden wie das Shopping von Kleidung im Internet und das heißt, die bieten eine Plattform, wo Data Broker, Firmen, die selber Daten haben und zum Kauf anbieten, in Kontakt gebracht werden mit KaufinteressentInnen. Das heißt, man hat da wirklich eine schöne Plattform, kann da eingeben, ich suche Mobile Location Data aus Deutschland und dann kriegt man verschiedene Anbieter angezeigt. Dann kann man noch irgendwie so Filter drüber legen, sagen, was für eine Datenqualität, welche Länder und so weiter. Und dort über diese Plattform kommt man dann in Kontakt mit Databrokern. Und das hat Sebastian gemacht. Inzwischen liegen uns insgesamt 13,5 Milliarden Standortdaten vor aus aller Welt von verschiedenen Databrokern, die wir erhalten haben, alle kostenlos. Und das erste Paket ja, hat Sebastian erhalten, indem er ja einfach mit 3 oder 4 oder 5, ich weiß es nicht mehr genau, Databrokern geschrieben hat, hat denen nicht eine Legende aufgetischt, wir wollen irgendwas machen, sondern hat unter Klarnamen Sebastian Meineck at netzpolitik.org einfach angefragt, er möchte gerne Location Data. So. Und ein, zwei Databroker haben dann auch recherchiert und haben gesagt, okay, nee, wir verkaufen gar keine Daten. Oder wieso willst du überhaupt Standortdaten? Du bist doch ein Journalist, du findest das doch doof. Und ein Databroker aus den USA hat dann einfach gesagt, ja klar, hier hast du den Probedatensatz, lad mal runter. Sebastians Computer ist erstmal abgestürzt, weil das so ein großes Datenpaket war. Genau.
Ihr habt da 3,5 Milliarden Datensätze gehabt. Habt ihr da irgendeine so eine Umrechnung? Wie groß muss man sich das vorstellen? Ausgedruckt bis zum Mond oder so?
Ja, das haben wir tatsächlich für unseren Republika-Talk nochmal über uns angeschaut. Also die gut 13 Milliarden Standortdaten, die wir aktuell haben, wären zweimal um die Welt. Wenn man sie ausdruckt sozusagen, kommt man damit zweimal um die Welt. Genau.
Also Sebastian hat erstmal einen neuen Rechner bekommen wahrscheinlich.
Nee, tatsächlich haben wir dann relativ schnell oder hat Sebastian dann relativ schnell die KollegInnen vom Bayerischen Rundfunk dazugeholt von BR Data. Da haben wir ein sehr tolles Team, mit denen wir zusammenarbeiten. Rebecca Ciesielski, Maximilian Zierer und Katharina Brunner, fantastische Datenwissenschaftlerin, die sozusagen dann die Verarbeitung der Daten übernommen hat und die für uns eine grafische Oberfläche gebaut hat. Das sind erstmal, diese Datensätze sind erstmal große Excel-Tabellen mit unfassbar vielen Zeilen. Jedes Datum, jede Ortsangabe, jede Ortung, die man dabei hat, ist nicht nur mit einem Datum versehen, sondern auch mit einer Mobile Advertising ID, ja, also eine pseudonyme Kennung, die Apple und Google den NutzerInnen ihrer Smartphones zuordnen. Und wenn man dann all die Daten für sozusagen eine Mobile Advertising ID kombiniert, auf eine Karte legt, dann ergibt sich ein aussagekräftiges Bild, weil dann sehen wir plötzlich Bewegungsmuster. Wir sehen, vor allen Dingen kann man das sehr gut erkennen, wo wohnen die Leute und wo arbeiten die, weil das sind die Orte, wo am meisten Punkte einfach sind, wo die Menschen das Handy am meisten in der Hand haben, am meisten benutzen, sind in der Regel zu Hause und auf der Arbeit. Das heißt, wir wissen nicht die Namen der Personen, die wir da sehen, aber wir sehen dann sehr genau, wo leben diese Personen? Wo gehen die einkaufen? Was machen die? Gehen die ins Kino? Gehen die vielleicht auch ins Bordell? Und wir haben gleich gemerkt, das ist nicht nur ein Datenschutzthema, sondern auch ein Sicherheitsthema. Haben also auch geguckt, was finden wir an Bewegungsdaten im Berliner Regierungsviertel beispielsweise, haben die Bewegungsprofile von hochrangigen Beamten der Bundesregierung gefunden, auch von hochrangigen Mitarbeitenden der EU-Kommission in Brüssel, haben Personal, das bei Militärstützpunkten ein- und ausgeht, die Bewegungsmuster gefunden, selbst von GeheimdienstlerInnen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir auch eine Person identifiziert haben, die für die NSA arbeitet und in Bad Aibling beim Bundesnachrichtendienst in der Blech im Blechkasten, in der Blechhütte, von der man weiß, dass dort die NSA sitzt und arbeitet, ein- und ausgeht.
Ja. Aber das ist ja das eine, dass man halt sieht, da ist eine Person, die aus der Blechhütte rausläuft und wahrscheinlich auch irgendwo wohnt, weil sie sich nachts immer an einem bestimmten Ort aufhält. Aber wie kann man denn dann konkret herausfinden, wer ist denn diese Person?
Also wir haben das sehr low-tech gemacht, ne? Haben weiter kein Geld dafür ausgegeben. Also ich glaube, sobald du andere Datensätze hast, wenn du ein Geheimdienst bist oder auch ein kommerzieller Akteur und das irgendwie verschneiden kannst, wenn du Datensätze mit Adressen hast oder es gibt sicherlich auch Datensätze, wo Mobile Advertising IDs zu Telefonnummern aufgelöst werden oder so. Das alles hatten wir nicht, sondern wir haben dann wirklich sehr die Ärmel hochgekrempelt und mit Open-Source-Methoden sind eigentlich gearbeitet. Also haben geguckt, was finden wir beispielsweise online an Informationen zu Personen, die an einer bestimmten Adresse wohnen? Finden wir das im Telefonbuch? Finden wir auf LinkedIn oder so? Und sind dann auch einfach wirklich vorbeigefahren dort und haben geguckt, welcher Name steht auf dem Klingelschild. Und dann ist es relativ leicht zu sagen, okay, wir haben hier einen bestimmten Nachnamen, der steht auf dem Klingelschild und jetzt gucken wir mal, arbeitet eine Person dieses Namens beim Ministerium XY, wo wir wissen, dass diese Person arbeitet und so haben wir dann Personen identifiziert und ja, das auch verifiziert, indem wir mehrere angesprochen haben und gefragt haben, ist das ihr Bewegungsprofil so und die fielen natürlich aus allen Wolken.
Aber ihr selbst habt euch nicht gefunden?
Doch, ich selber war in einem der Datensätze. Nicht mit besonders vielen Daten, aber doch so deutlich, dass das klar ist, dass es kein Zufall ist, sondern dass es wirklich meine Mobile Advertising ID, die hatte ich nämlich eingegeben sozusagen und sind dann Ortungen rund um meine Wohnung. Und das ist ganz interessant, weil ich habe natürlich eigentlich recht strenge Datenschutzeinstellungen auf meinem Telefon, aber ich hatte einer App mal erlaubt, weil ich bei denen nämlich meine Auskunftsanfrage stellen wollte, weil ich die aus einer anderen Recherche auf dem Schirm hatte, nämlich meine Wetter-App. Die waren mir nämlich aufgefallen, weil die zu dem Zeitpunkt irgendwie über 1000 Partner hatten, wo man dann einwilligt, dass die möglicherweise die Daten bekommen, wenn man zustimmt. Wetter online. Und wir konnten es bis leider nicht ganz final nachweisen, dass die Daten wirklich von denen dorthin geflossen sind, aber es ist jedenfalls unsere Vermutung so, weil gleichzeitig haben wir auch an verschiedenen anderen Stellen gesehen, Wetter online ist die App aus Deutschland, die uns immer am meisten aufgefallen ist, die größte Datenschleuder. Das haben wir nämlich in einem anderen Datensatz gesehen. Da haben wir nämlich noch Apps dabei gehabt, wo dabei stand in dem Datensatz, welche Apps nutzen die Leute so. Und da war Wetter Online die App, die meisten genauen Standortdaten rausgegeben hat. Gab noch einen anderen Leak von einem anderen Data Broker, wo auch Wetter Online als Datenschleuder sozusagen klar erkennbar war. Die Datenschutzbehörde NRW, wo Wetter Online sitzt, die sitzen in Bonn, ist daraufhin losgezogen, hat auch eine Vor-Ort-Kontrolle bei denen gemacht und hat nach eigenen Bekunden auch dann festgestellt, dass die tatsächlich, anders als sie behauptet hatten, genaue Standortdaten erhoben und wohl auch weitergegeben haben.
Aber fangen wir doch daran mal an, das Beispiel besser zu erklären. Also ich installiere mir Wetter Online, das gibt es ja in einer Bezahlversion und die Bezahlversion soll nicht tracken, das versprechen sie sozusagen, als ob das stimmt. Weiß man nicht, vielleicht weiß da der Landesdatenschutzbeauftragte NRW mehr. Aber ich nehme die kostenlose Version. Mhm. Und dann kommt dieser Einwilligungsding. Sie müssen jetzt hier auf OK klicken, sonst funktioniert das nicht. Und dann kommt da so ein Ding, ihre Privatsphäre ist uns wichtig, deswegen informieren wir jetzt nur 1000 Unternehmen.
Genau.
Sind das alles so dann 1000 einzelne Data Broker oder was passiert dann im Hintergrund, wenn ich diese App öffne?
Also die Liste der Firmen, die man sich dort ja auch angucken kann, wo dann ja aber teilweise eben, also niemand kennt diese Firmen, ja, wo dann teilweise auch welche mit irgendwie chinesischen Schriftzeichen oder auf Kyrillisch oder so dabei sind, sodass man irgendwie auch gar nicht nachvollziehen kann, wer das ist. Das sind Firmen, die auf die eine oder andere Art und Weise im Ökosystem der Online-Werbung an Plattformen angeschlossen sind, an die Werbdaten aus der App gelangen könnten. Nicht jedes Mal, wenn man die App nutzt, fließen immer Daten an diese, aber es kann sein, dass sozusagen Daten an diese fließen. Das passiert deshalb, weil Online-Werbung ja so funktioniert, dass es Auktionen gibt. Real-Time-Bidding wird das auch genannt, wo sozusagen in Millisekunden versteigert wird, wer einen Werbeplatz bespielen darf bei einer bestimmten Person. Das heißt, eine App funkt, ich habe hier Personen mit folgendem Profil oder Cookie-Nummer XY oder Mobile-Advertising-ID XY. Wer möchte der eine Werbung in folgender Größe zeigen oder eine Videowerbung oder ähnliches? Und diese Daten werden dann an eine unbestimmte Anzahl von Firmen in diesem Ökosystem rausgeschickt quasi. Und eigentlich sollen die eben nur dazu dienen, damit diese Werbefirmen dann sagen können, ja, da wollen wir Werbung schalten oder nicht, da bieten wir drauf. Aber es gibt eben auch Firmen, die hängen sich einfach da rein und schneiden alles mit. Die sogenannten Bitstream-Daten sind das, ja. Also jedes Angebot, was passiert, wird von denen mitgeschnitten und dann sammeln sie diese Daten und können sie dann zusammenführen quasi, ja. Das ist bekannt, dass mehrere Firmen das machen. Der andere Weg, wie die Daten zu Databrokern gelangen, ist, indem sie direkt im Source Code der App integriert sind. Also es gibt zwei Wege, der eine über dieses Realtime-Bidding-System und der andere, das nimmt auch mehr und mehr zu, dass sozusagen Tracking-Firmen über sogenannte Software-Development-Kits, SDKs, einfache Code-Schnipsel sozusagen, die sie den Entwicklern bereitstellen, sagen, hier, integriere diesen Code in deine App, dann bekommst du alle 1000 BesucherInnen ein bisschen Geld auf dein Konto. So, und das heißt, dass die Daten in Echtzeit und in höchster Genauigkeit sozusagen bei den Tracking-Firmen direkt landen, ohne großen Umweg.
Wird man darüber auch informiert als Konsument?
Also nee, über die Art und Weise, wie das passiert, nicht. In der Regel, also natürlich müsste in der Regel, auch wenn eine Firma über SDK integriert ist sozusagen und direkt Datenzugriff bekommt, sie in dieser Liste mitstehen, aber du erfährst nicht, auf welche Art und Weise die Daten dahin fließen. Und informiert ist auch ein bisschen problematischer Begriff hier, weil eigentlich wird man ja nicht informiert. Das ist eben das Problem, die Firmen sagen zwar, ja, das ist informiert, die können das ja nachlesen, aber kein Mensch kann wirklich informiert einwilligen, weil man niemals den Überblick hat über diese Firmen und weil man vor allen Dingen auch nicht nachvollziehen kann, was passiert, wenn die Daten dann an diese Firmen gegeben sind. Man kann nicht darin einwilligen, dass man sagt, ja, okay, meine Daten landen dann bei einem Data Broker irgendwann im fünften Glied dieser Kette und dann bei Journalisten auf dem Schreibtisch oder bei, weiß ich nicht, stalkenden Ex-Männern oder bei Nazis, die irgendwie Rechte, die irgendwie politische Gegner ausspielen wollen. So, das heißt, wir haben hier ein strukturelles Problem mit dem Datenschutz. Die DSGVO schreibt nämlich eine informierte Einwilligung vor und die kann gar nicht informiert sein in diesem Ökosystem. So, das heißt, wir haben eigentlich strukturell Datenschutzverstoß sozusagen auf ganz klar sozusagen, dass eigentlich keine gültige Rechtsgrundlage dafür da ist.
Da kommen wir später nochmal dazu. Aber ich möchte vielleicht nochmal auch so ein bisschen über die Ökonomie reden. Also ihr habt einen Datensatz mit 3,5 Milliarden Datensätze geschenkt bekommen, als so Werbegeschenk oder so Log-Angebot. Wie teuer wäre das denn, wenn ihr da regelmäßig irgendwie so eine Flatrate oder sonst was bekommen hättet?
Also derselbe Anbieter, von dem wir das bekommen haben, hatte zu der Zeit ein Angebot für Standortdaten aus Deutschland von Telefonen in Echtzeit und das wären so $14,000 im Monat gewesen.
Für wie viele? Alle Telefone in Deutschland? Oder?
Größenordnung ist nicht klar, aber es müsste wahrscheinlich in etwa so das Gleiche gewesen sein. Also so 10, 11 Millionen Mobile Advertising IDs, würde ich mal vermuten. Aber nagel mich nicht drauf fest.
Okay, also man könnte sagen so, ne, sagen wir mal 10 Millionen IDs für 14.000. Wir haben vielleicht 100 Millionen Smartphones in Deutschland. Also für 140.000 Euro könnte ich mir jetzt pro Monat irgendwie von sämtlichen die Bewegungsdaten herunterladen.
Also Daten sind nicht besonders teuer, gerade auch sozusagen in kleinen Zusammenhängen. Es gibt sicherlich, wenn sie dann besonders gute Datenqualität ist, weil da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, die Datenqualität sehr unterschiedlich ist in diesem Ökosystem. Das haben wir auch gesehen, dass immer wieder Fehler in den Datensätzen sind, weil die Data Broker zum Beispiel ihre Datensätze einfach aufblasen, ja, damit sie mehr Daten haben, die sie dann verkaufen können. Das sind ja auch Marketingleute und gewiefte Geschäftsmänner, die dann auch so ein bisschen schummeln. Aber das heißt, man kann für relativ wenig Geld relativ viel Überwachung in dieser Form der kommerziellen Massenüberwachung hinbekommen. Und deshalb ist das auch attraktiv für staatliche Akteure. Können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen.
Ja, aber nochmal zurück zu der Ökonomie. Also es gibt jetzt ganz viele Unternehmen, die machen Realtime-Bidding. Es gibt Data-Broker, die irgendwie auch teilweise erst an der vierten, fünften Stelle sind. Wie verdienen die denn jetzt alle dazwischen Geld?
Also bei den Data-Brokern ist es ja klar sozusagen, ja. Und diese Plattform DataRate, die will halt, über die man Kontakt bekommt, die sagen halt, die bekommen einen gewissen Prozentzahl der Verkäufe. Dann gibt es sozusagen Tracking-Firmen, die, bleiben wir mal bei dem Beispiel, wo eine Firma über SDK direkt im Source-Code integriert ist, die bekommen eben Geld dann von den Data Brokern. Die Data Broker kaufen diese Daten bei denen und bekommen dafür dann Geld. Und bei den anderen Firmen, wenn man über das Realtime-Bidding-Ökosystem geht, über die Auktionen, da sind es am Ende Werbefirmen, die oder also Werbekunden quasi, ja, die auch durch das Geld, das sie an die Online-Plattform und Werbefirmen zahlen, dieses Ökosystem am Laufen halten. Ne? Das ist ja das ursprüngliche auf der ersten Ebene bestehende Geschäftsmodell, dass Firma XY, Marke, was weiß ich, Coca-Cola, Apple, irgendwas, eine Werbung schaltet und sagt, ich möchte die an bestimmte Zielgruppen ausspielen und dafür sehr viel Geld ausgeben.
Hast du Zahlen, wie groß dieser Markt eigentlich ist? Wie viel Geld wird damit umgesetzt? Also nicht mit Werbung generell, sondern ja, mit dieser...
Okay, wollte gerade sagen, es hängt ein bisschen davon ab, wie man es definiert, weil natürlich letztendlich sind auch die größten Werbekonzerne der Welt irgendwie Google und Meta Teil dieses Ökosystems. Dann sprechen wir von einem Marktvolumen von mehreren Billionen oder von einer guten Billion. Aber wie viel nur der Datenhandelsmarkt ist, das weiß ich nicht tatsächlich. Gute Frage.
Da muss man sich eigentlich wahrscheinlich nochmal angucken, wer bei der OMR in Hamburg immer als Aussteller vor Ort ist. Und das dann mal zusammenzählen.
Ja, das ist ganz lustig, weil eine Kollegin, also die Kollegen vom BR hatten eine sehr, sehr schöne Doku auch gemacht zu unseren Recherchen, die ist im April rausgekommen und die waren unter anderem auf so einer Marketingkonferenz. Ich glaube nicht bei OMR, sondern woanders, aber dort sitzen dann halt Leute auf Panels aus der Werbeindustrie und Werbe/Datenindustrie und sagen, ja, wie toll das ist, was man alles machen kann mit Standortdaten-Tracking.
Jetzt hast du es schon mal angesprochen. Also die DSGVO sagt eigentlich, naja, also eigentlich soll es Rechte geben, aber die werden jetzt nicht so wirklich durchgesetzt. Warum ist das eigentlich legal möglich?
Genau, also eigentlich ist es nicht legal. Es gibt halt die Grundkonstruktion in der Datenschutzgrundverordnung, ein Geburtsfehler oder ein Kernfehler der Datenschutzgrundverordnung, dass du am Ende mit einer Einwilligung alles machen darfst. So, das heißt, die Einwilligung ist so ein bisschen der heilige Gral. Deshalb haben Firmen irgendwie, als die DSGVO in Kraft getreten ist, erstmal allen geschrieben, ja, wir müssen eure Einwilligung einholen, so, weil die gesagt haben, okay, wenn wir die Einwilligung haben, dann dürfen wir alles machen. Natürlich dürfen die nicht alles damit machen, aber das ist sozusagen so ein bisschen das datenschutzrechtliche Feigenblatt, das man hat. Ja? Und da ist eben das Problem, dass die sich einfach auf die Position stellen und sagen, ja, wir haben ja eine Einwilligung, beziehungsweise die Data Broker und die Tracking-Firmen sagen wiederum, na, die Websites oder Apps sind ja dafür zuständig, dass die Einwilligung eingeholt werden. Und sobald die die Einwilligung eingeholt haben, beginnt das, was Johnny Ryan, Datenschutzaktivist aus Irland, die Data Protection Free Zone nennt. Dahinter ist sozusagen das ganze Ökosystem, über das wir gerade gesprochen haben, diese komplexen, verschlungenen Wege, über die die Daten laufen, die sind halt komplett off the radar, die sieht man nicht so. Und auch die Datenschutzbehörden, das ist das nächste Problem, haben da nicht hingeguckt, haben da überhaupt nicht ausreichend genug hingeguckt. Die gucken dann auf Cookie-Banner, das, was man sehen kann auf der ersten Ebene, da, wo sie auch Beschwerden von BürgerInnen bekommen irgendwie und haben diesen ganzen Infrastrukturbereich dahinter sich bislang nicht proaktiv angeguckt und hatten, glaube ich, auch wirklich bis zu unseren Recherchen keine Ahnung davon, wie gravierend das ist, wie umfassend das Tracking dort stattfindet und vor allen Dingen, wie weit der Handel mit diesen Daten reicht.
Nun sind die Recherchen ja seit 2 Jahren schon draußen. Und vielleicht kannst du noch mal ein paar Zwischenergebnisse erzählen. Also ihr habt ja verschiedenste größere gemeinsame Recherchen mit anderen Medien gehabt, wo ihr bestimmte Aspekte hingewiesen habt.
Genau. Also für uns war ganz klar, das hatte ich eben, glaube ich, schon gesagt, dass wir es nicht als, reines Datenschutz- oder Verbraucherschutzthema spielen, sondern dass wir von Anfang an auch deutlich machen, das ist auch ein Sicherheitsthema und zwar ein Thema für die nationale Sicherheit. Ja? Der ehemalige Geheimdienstchef, BND-Chef Haldenwang oder Verfassungsschutzchef? Jedenfalls ehemalige Geheimdienstchef Haldenwang hat es gesagt, die Spionagegefahr in Deutschland sei so groß wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Ja? Wir haben irgendwie fast wöchentlich irgendwie Berichte über russische Sabotage, Spionage oder ähnliches. Chinesische Akteure sind aktiv, die USA ja auch. Also muss man jetzt immer nicht nur auf die Bösen im Osten zeigen. Also es gibt einfach eine wahnsinnige Konjunktur für Geheimdienst und Spionage. Und in so einer Zeit ist das ein gefundenes Fressen. Da haben wir sehr stark darauf hingewiesen in unseren ersten Recherchen, ja, indem wir gezeigt haben, okay, hochrangige Regierungsbeamte in Deutschland, Militärstützpunkte, zum Beispiel der Flieger Horst Büchel, wo die US-Armee ihre Atomwaffen in Deutschland stationiert hat. Haben gemeinsam mit Wired aus den USA dann geguckt, zum Beispiel auf die auf NATO-Stützpunkte in Deutschland. Wir haben mit verschiedenen anderen europäischen Medien aus Norwegen, aus Frankreich und so weiter zusammen Berichte über die Apps dahinter gemacht. Eine Liste mit 40.000 Apps hatten wir am Ende vorliegen, wo wir sagen konnten, okay, welche Apps gehören dazu? Spoiler, eigentlich jede App, die werbefinanziert ist, ist Teil dieses Problems. So Wetter-Apps, Spiele-Apps und so weiter. Wir haben das für Brüssel nochmal gedreht, also wo wir gesagt haben, okay, als wir nach anderthalb Jahren immer noch keine politischen Konsequenzen gesehen haben oder nach einem guten Jahr, haben wir gesagt, okay, wir gucken mal, was wir in Brüssel an Bewegungsprofilen finden und haben sozusagen das Problem einmal dorthin getragen, um denen zu zeigen. Und dann, was wir auch ja mit verschiedenen Partnermedien machen, ist, dass wir immer wieder auf die Industrie gucken und diese beleuchten, die diese Art der Daten für staatliche Zwecke aufbereitet. Also Geheimdienste können bei Databrokern kaufen, aber es gibt auch Firmen, die sind darauf spezialisiert, solcherlei Daten aus dem kommerziellen Bereich, aus dem Werbeökosystem aufzukaufen und dann aufzubereiten für staatliche Akteure, damit Geheimdienste, Polizeien und ähnliche Handys orten können. Ja? Advertising-Based Intelligence, Ad-Int auch genannt.
Also es klingt ja danach, als ob irgendwie Putin für einen einstelligen Millionenbetrag irgendwie mal für ein ganzes Jahr sämtliche Bewegungsdaten von allen deutschen Smartphones kaufen könnte, um mal zu schauen, was man damit anstellen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, zum Pricing kann ich mich nicht festlegen, aber genau das ist das Thema sozusagen. Es ist eine kommerzielle Massenüberwachung, von der potenziell alle betroffen sind. Wir haben in der Doku haben die KollegInnen vom BR das nochmal sehr schön an verschiedener Fälle aufbereitet, haben eine Exiljournalistin aus Ägypten, die in Berlin lebt, getroffen, die sagt, sie wird hier vom ägyptischen Geheimdienst drangsaliert und verfolgt und fragt sich immer, woher wissen die immer genau, wo ich bin? Wie können die mich verfolgen? Und ihre Bewegungsprofile haben wir auch in einem der Datensätze gefunden. Daten aus der Ukraine haben wir gehabt, wo wir sozusagen den Frontverlauf sehen konnten, beziehungsweise die Bewegungsmuster von ukrainischen Soldaten an der Front. Und es gibt immer wieder Gerüchte, dass auch das für das Zielen genutzt wird. Sowohl in der Ukraine als auch jetzt in den USA gab es relativ viel Auseinandersetzung darum, ob vielleicht der Iran das auch genutzt haben könnte, um US-Soldaten im Persischen Golf zu targeten damit. Ja? Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, welche Akteure mit diesen Daten machen können.
Wobei das ja auch keine neue Diskussion ist. Ne? Also ich erinnere mich schon an Diskussionen von vor 15 Jahren, wo auf einmal so Militärs irgendwie realisierten, dass es vielleicht keine coole Idee ist, wenn irgendwie Soldaten an der Front irgendwie Selfies machen, auf Instagram mit ihren Location-Daten die Bilder hochladen.
Klar, aber ich finde, da ist immer noch mal der Unterschied, wenn Leute etwas bewusst posten, dann ist das was anderes. Dann ist es auch ein Problem. Es ist das gleiche Problem, wenn da Standortdaten mit versehen sind. Aber es ist ein bewusster Akt, ja. Die sind sich vielleicht nicht bewusst, dass die Veröffentlichung, die sie da machen, auch von Militär Feinden gesehen werden kann, aber es ist immer noch ein bewusster Akt. Genauso wie, es gab ja diese Strava-Leaks, wo Militärbasen, aber auch irgendwie die Bewegungsmuster von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, nachvollzogen werden konnten, weil sein Sicherheitspersonal diese Fitnessuhren von Strava hatte und da die Daten sozusagen online gestellt haben. Auch da würde ich sagen, das ist noch halbwegs, also das ist dumm. So, das ist vor allen Dingen erstmal dann wirklich ein Problem von Leuten, die da nicht diese Einstellung machen. Bei dem Location-Tracking für Online-Werbung, das kann man gar nicht verstehen, das kann man nicht nachvollziehen. So, das ist, ich finde, es ist schon nochmal eine andere Hausnummer, wenn du sozusagen du bei einer App auf alles akzeptieren klickst und die dir sagen, ja, wir respektieren deine Privatsphäre, wir haben halt so ein paar Partner und dann auf so einen super verschlungenen Wegen die Daten irgendwie bei Databrokern landen. Finde ich irgendwie eine andere Sache.
Jetzt haben wir die Situation, eigentlich finden sie alle scheiße. Aber es bleibt legal oder auch nicht legal, aber es wird nicht durchgesetzt. Warum?
Ja, du, wenn ich das wüsste. Also wir können natürlich nur mutmaßen. Als wir die ersten Recherchen veröffentlicht haben, gab es auch wirklich breit durch alle demokratischen Parteien einen Aufschrei. Selbst CDU- oder UnionspolitikerInnen, für die Datenschutz jetzt sonst eher nicht so ein Thema ist, höchstens Datenschutzabbau, haben da gesagt, okay, das geht nicht, da müssen wir ja was machen. Auch als wir das Thema zur EU getragen haben quasi, war die Reaktion auch EU-Kommission hochgradig besorgt. Die haben erstmal neuen Richtlinien veröffentlicht für die Mitarbeitenden, für die Angestellten, wie sie ihre Telefone zu schützen haben. Aber politisch ist eben bislang nichts passiert. Und ich würde mal sagen, es hat zwei Gründe oder zwei Hauptgründe. Das eine ist, es ist leider eben so, dass der Staat oder Teile des Staates, staatliche Stellen, ein Interesse haben, dass es diese Daten weitergibt. Wir haben inzwischen mehrere Berichte gehabt, aus den USA wissen wir das ohnehin, dass dort beispielsweise ICE, diese Abschiebemiliz von Donald Trump, mit Ad-End-Produkten arbeitet, also Daten aus der Online-Werbung nutzt, um Menschen aufzuspüren. Das Citizen Lab und Wolfi Christel haben in einem Report gezeigt, dass die ungarische Regierung Lizenzen für ein Ad-End-Tool erworben hat. Gerade erst vor wenigen Wochen ist rausgekommen, dass die österreichische Regierung Lizenzen dafür erworben hat. Und wir müssen davon ausgehen, dass auch deutsche Behörden damit arbeiten. Auf Bundesebene haben wir uns die Zähne daran ausgebissen. Die linken Abgeordnete Donata Vogtschmidt hatte eine kleine Anfrage dazu gestellt, hat die Bundesregierung aber komplett gemauert und hat gesagt, ja, auch wenn auch nur das kleinste bisschen darüber in die Öffentlichkeit gelangen würde, würde das die Sicherheit gefährden und die Arbeit der Behörden einschränken. Was wir aber zeigen konnten mit einer IFG-Recherche, mindestens ein Landeskriminalamt hat das schon gemacht, hat solche Daten genutzt, Mecklenburg-Vorpommern nämlich. 9 Landeskriminalämter haben uns keine Auskunft gegeben, haben sie auch komplett verweigert. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, es sind noch mehr. Wir gehen davon aus, dass die deutschen Geheimdienste das machen. Das ist zwar nicht explizit geregelt im Bundesnachrichtendienstgesetz, aber in der Begründung des alten und jetzt auch des neuen, gerade vorgelegten BND-Gesetzentwurfs gibt es so eine Passus, wo es um die Weitergabe von Daten geht. Und da werden unter anderem Daten aus Werbedatenbanken aufgeführt. Das heißt, wenn die Bundesregierung davon ausgeht, dass diese Daten weitergegeben werden dürfen vom Bundesnachrichtendienst, dann geht sie wohl auch davon aus, dass diese Daten erhoben werden dürfen vom deutschen Geheimdienst. So. Das heißt, der Staat hat ein Interesse daran, dass es diese Daten gibt, weil Sicherheitsbehörden damit arbeiten. Und das andere große Thema ist, dass sich niemand an das System dahinter traut, an das Ökosystem der Online-Werbung, weil es eben das dominante Geschäftsmodell des Internets ist aktuell. Und da traut sich niemand dran.
Also haben wir auf der anderen Seite die Lobbys von Big Tech, der Verlage und der gesamten Werbeindustrie. Also alle, die Hoffnung haben, an dem Stück Kuchen irgendwie noch ein bisschen Geld zu verdienen, während dieser Werbemarkt aber auch immer mehr monopolisiert wird durch Google und Meta.
Ja, das ist ja komplett absurd. Also das Verhalten deutscher oder auch europäischer Presseverlage, die irgendwie noch in schöner Regelmäßigkeit, wobei inzwischen auch nicht mehr so häufig irgendwie Artikel darüber veröffentlichen, wie schlimm das mit dem ist, dass die großen Tech-Konzerne so viel mit den Daten machen. Gleichzeitig immer, wenn es um politische Regulierung geht, das war schon bei den Verhandlungen zur E-Privacy-Verordnung so, und das ist auch jetzt bei den Verhandlungen um den Digital Omnibus der EU wo Tracking eingeschränkt werden könnte, wo NutzerInnen leichtere Möglichkeiten jedenfalls haben sollen, sagen zu können, ich möchte kein Tracking. Ja? Also zum Beispiel im Browser oder Betriebssystem einstellen, do not track, ich möchte nicht so. Jetzt gerade im Digital Omnibus gab es einen Vorschlag der EU-Kommission, dass man Einwilligungsmanager nutzen können soll und dass sie akzeptiert werden müssten von Websites und Apps. Also das heißt, dass man ja dort dann an einem Ort einmal im Browser irgendwie einstellen kann, wer darf mich tracken und wer nicht. Und da wird heftig gegen lobbyiert, und zwar eben nicht nur von Big Tech, sondern immer in diesen Fällen sind auch Verlagsverbände, der BDZV und andere dabei und warnen davor, dass es das Ende des offenen und freien Internets oder des freien Journalismus im Netz wäre, wenn sie nicht mehr ihre NutzerInnen tracken dürfen und Geld mit Werbung oder zumindest mit Targeted Advertising verdienen dürfen. Es gibt ja noch andere Werbeformen, aber an diese Form der Werbung klammern sie sich. Es ist ein bisschen Stockholm-Syndrom, finde ich. Weil wie du sagst, Google und Co. kriegen ja den größten Teil des Kuchens, aber an die Krümel, die Verlage bekommen, da klammern sie sich noch.
Ja, ist auch so ein bisschen absurd oder traurig, wenn man sich manchmal so mit Medienmachenden unterhält, die so große Webseiten, Medienwebseiten betreiben, ne? Und die dann erzählen, naja, und dann haben wir da ganz unten noch ein bisschen Platz und dann hauen wir noch den Werbevermarkter rein und den Werbevermarkter, keine Ahnung, was die machen
genau. Mit
den Daten unserer Kunden, aber da kriegen wir nochmal pro 1000 Aufrufe nochmal 3 Mikrocent und deswegen lohnt sich das.
Ja, genau. Also wie du sagst, sie geben halt ja auch die Kontrolle ab über das, was dort stattfindet. Also sie wissen nicht, was mit den Daten passiert, aber sie haben ja auch immer wieder das Problem, dass es da irgendwie so Scamvertising gibt, ja? Also irgendwie die Wahrheit über Solar oder, weiß ich nicht, Markus Lanz verhaftet oder irgendwie sowas. Das gibt's ja dann auch immer mal wieder, dass solche Werbung ausgespielt wird auf seriösen Nachrichtenseiten. Ja, es ist ein bisschen bitter halt, ne? Also ich meine, die finanzielle Lage der Presse ist nicht gut, so. Die müssen Geld verdienen, aber wir sehen ja eigentlich jetzt auch schon in den letzten Jahren, ganz unabhängig davon, ist, dass es keine, also beziehungsweise es gab keine Einschränkungen des Online-Trackings und trotzdem haben die Verlage sehr viel mehr inzwischen hinter Paywalls geschoben, also versuchen mehr über Abos sozusagen zu verdienen. Und ich versuche auch immer wieder stark zu machen, es gibt ja auch andere Formen von Online-Werbung. Also es gibt beispielsweise Contextual Advertising, kontextbasierte Werbung im Vergleich zu Targeted Advertising. Ja? Also wo die Werbung nicht zugeschnitten wird auf das Persönlichkeitsdatenprofil der Person, die es besucht, sondern auf den Content, der angeguckt wird. Ja? Ganz vereinfacht gesagt, irgendwie Sportartikel auf einem Sportmedium oder ähnliches. So, das gibt es, das wird ein bisschen ausprobiert, aber so richtig durchsetzen kann sich das als Alternative noch nicht.
Wenn du jetzt Gesetzgeber wärst und irgendwie die alleinige Kontrolle über den Gesetzgebungsprozess hättest, was würdest du konkret machen?
Also ich bin inzwischen wirklich an dem Punkt angelangt, dass ich sagen würde, wir müssen das verbieten. Also Targeted Advertising, die Profilbildung für Werbezwecke sowie überhaupt den Handel mit personenbezogenen Daten müssen wir einfach verbieten. So den Hahn zudrehen, dann können wir auch uns die Versuche sparen, dass das irgendwie nicht irgendwie ja überläuft in andere Systeme oder irgendwie das Online-Ökosystem verlässt. So, das ist natürlich eher unrealistisch. Es gab eine Initiative im EU-Parlament, die das versucht hat vor ein paar Jahren. Die konnten sich nicht durchsetzen. Aber ich würde sagen, das ist der radikalste und der effektivste Weg. Falls das nicht passiert, dann müssen wir deutlich stärker regulieren und die Aufsichtsbehörden da wirklich müssen daran, müssen besser ausgestattet werden und müssen da auch einfach härter vorgehen. Also Ausstattung ist natürlich ein Problem. Die sagen immer, wir sind komplett überfordert damit. Wir haben kaum, dass wir so viele Bürgereingaben, Beschwerden bekommen. Gerade jetzt mit KI sozusagen sind irgendwie die Eingaben, die die Datenschutzbehörden von BürgerInnen bekommen, irgendwie nochmal um 50 oder bis zu 100% hochgegangen. Und die sagen, wir kommen gar nicht dazu, unsere Arbeit zu machen oder proaktiv loszugehen. Das müssten sie aber machen.
Sind Sie denn da auch ausreichend motiviert? Also Max Schrems, ne, der österreichische Jurist, der sehr gerne gegen Big Tech klagt mit seiner Organisation Neub, ist halt der Meinung, also deutsche Datenschutzbehörden verweigern eher ihre Arbeit. Das ist so sein Eindruck.
Ich habe auch letzten Herbst ein langes Interview mit Max geführt, wo er das auch sehr deutlich gemacht hat und wo er übrigens super interessante Ideen dazu hatte, wie die DSGVO reformiert werden könnte, damit sie einerseits weniger Bürokratie und weniger Last für die Kleinen bringt und gleichzeitig dann noch mehr Wirksamkeit gegen die großen Datenkonzerne bringt. Kann ich sehr empfehlen. Also sie zeichnen sich jedenfalls nicht durch besondere Bissigkeit aus. Das muss man schon mal sagen. Die machen einfach ihren Job nicht. Klar, also jetzt, wir haben ein bisschen Action gesehen nach unseren Veröffentlichungen, habe ich schon gesagt. NRW, die Datenschutzbeauftragte dort, ist gegen Wetter Online vorgegangen. Die Berliner Datenschutzbehörde ist gegen eine AdTech-Bude hier in Berlin vorgegangen, noch aus einer Recherche von mir davor zu den Xander-Files. Die Hamburger Datenschutzbehörde ist gegen eine Dating-App vorgegangen, über die wir berichtet hatten, die auch in den Data-Broker-Files steckte, die auch Daten weitergegeben hat. Aber das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich nur die Apps anguckt. Und ich habe das Gefühl, die Datenschutzbehörden, ich glaube ja nicht, das ist ja nicht böser Wille, aber ich habe schon das Gefühl, dass die auch so ein bisschen von dem etwas datenschutzkritischen bis datenschutzfeindlichen Klima schon auch irgendwie eingeschüchtert sind und sich nicht mehr irgendwie so richtig trauen. Aber ich glaube ja, der Weg wäre ja eigentlich durch effektiven Datenschutz, durch wirkliches Durchgreifen sie haben ja die Möglichkeit dazu, bestimmte Verarbeitungen zu untersagen. Also auch wirklich nicht zu sagen, hier, du kriegst ein kleines Bußgeld, sondern du darfst diese Verarbeitung nicht mehr machen. Das würde, glaube ich, helfen für das Image des Datenschutzes.
der Berliner Data Broker, von dem er 3,5 Milliarden Datensätze geschenkt bekommen hat, verschenkt er weiterhin seine Daten?
Ich muss, da müssen wir nochmal unterscheiden. Also die Berliner, wir haben, es ist ein US-Data Broker, von dem wir diese Daten bekommen haben, aber Kontakt haben wir zu dem bekommen über eine Berliner Marktplatz. Die selber sagen übrigens, auch das ist vielleicht eine kleine, das ist tatsächlich eine Lücke in der DSGVO, weil dieser Marktplatz sagt, wir selber verarbeiten gar keine Daten, wir sind ja nur Makler. Deshalb greift die DSGVO bei uns gar nicht. Und die Berliner Datenschutzbehörde, die hat das geprüft und sagt, ja, die haben wohl recht, juristisch leider. Es gibt auch Juristinnen, die das anders sehen, aber aktuell ist der Stand sozusagen, dadurch, dass sie nur Kontakte herstellen, sind sie nicht verantwortlich für die Daten, die dort angeboten werden. Gleichzeitig weisen wir immer wieder darauf hin, da werden bis heute hochgradig genaue Standortdaten angeboten, also mutmaßlich illegale Daten über diese Plattform. Und auch der Data Broker, der hat inzwischen seinen Namen gewechselt, der ist auch weiter im Geschäft.
Okay, also auf die Politik darf man hier nicht hoffen, auf Unternehmen sollte man nicht hoffen, bleibt eigentlich nur digitale Selbstverteidigung.
Die gute Nachricht ist, also es gibt zwei gute Nachrichten. Das eine ist, dass die Datenqualität manchmal sehr wechselhaft ist in dieser Industrie. Das heißt, dass die Data Broker ihre Datensätze ja so aufblasen und dadurch verfälschen, sorgt dafür, dass da auch viel Ausschussware immer dabei ist. So, das schützt einen ein bisschen. Und das andere ist, man kann ein paar Maßnahmen ergreifen am Telefon, um sich selber zu schützen. Ich finde es natürlich absurd. Das sollten nicht wir machen müssen. Man kann ein paar Dinge machen. Also ganz wichtig ist dort, wo man die Möglichkeit hat, das Tracking zu untersagen. Bei Apple, iPhone zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, das App-Tracking ja zu untersagen. Wenn das passiert, dann wird diese Mobile Advertising ID, diese Identifier auf Null gesetzt quasi. Das erschwert das Tracking. Man kann und sollte die Standortfreigabe einschränken. Also niemals allen einfach so den Standort geben, sondern maximal bei Verwendung der App im besten Fall einfach grundsätzlich ausschalten. Genau, und was man natürlich auch machen kann, aber auch das ist so ein bisschen absurd und ausgehebelt, man kann natürlich auch mit der Datenschutzgrundverordnung Auskunftsanfragen stellen bei verschiedenen Firmen, von denen man denkt, dass sie die Daten haben. Das heißt, wenn man, da gibt es auch Dienste für, mit denen man das machen kann, und dann kann man Beschwerden stellen. So. Aber auch das ist natürlich ein Problem, warum Johnny Ryan da von der Data Protection Free Zone spielt, weil wer stellt Anfragen bei Firmen, die man nie kennt? Niemand weiß ja davon, dass diese Daten da sind. Das heißt, auch da greift sozusagen die DSGVO so ein bisschen ins Leere, weil eigentlich sollten die betroffenen Rechte dafür sorgen, dass NutzerInnen immer sagen können, ich finde raus, wer was über mich verarbeitet, und dann untersage ich das. Aber wenn du nicht weißt, wer deine Daten hat, dann kannst du da auch keine Anfragen stellen.
Ja, zu Johnny Ryan auch nochmal der kurze Hinweis, das packen wir auch in die Shownotes, dass er auf der diesjährigen Republika auch über dieses System und aus seiner Perspektive aus Irland, wo ja quasi der irische Datenschutzbeauftragte für das alles zuständig sein sollte, berichtet und konkrete Vorschläge macht, was sich eigentlich besser ändern muss. Gut, wenn wir jetzt, sagen wir mal, in 5 Jahren auf der Republika über das Thema reden, was glaubst du, was bis dahin passiert sein wird?
Also wahrscheinlich werden wir noch viele Artikel veröffentlicht haben, weil wir, zumindest ich mir vorgenommen habe, dass wir weiter darüber berichten, bis wir Konsequenzen sehen. Ist ja kein Zustand, der haltbar ist. So. Also ein riesen Datenskandal wirklich massiven Ausmaßes und es gibt keine Konsequenzen bislang oder kaum Konsequenzen. Das werden wir nicht akzeptieren. Das heißt, wir berichten weiter und klären weiter auf. Eine Lösung des Problems, wenn ich etwas zynisch sein will, könnte sich dadurch ergeben, dass die Industrie selber sich verändert, die Online-Werbeindustrie. Weil die dadurch, dass es zum Beispiel das Apple-App-Tracking, das Tracking erschwert, beschweren die sich über den sogenannten Signal-Loss. Ja? Also es wird immer schwerer, weil die Leute mehr digitale Selbstverteidigung machen, mehr Möglichkeiten bekommen, auch sich gegen Tracking zu wehren. Es immer schwerer wird für sie, noch hochqualitative Daten zu haben und die Menschen nachzuverfolgen. So, es gibt bis in hohe Wirtschaftskreise und auch in Ratingagenturen, die sagen, okay, das könnte für diese Industrien tatsächliches Problem sein. So, das heißt, es könnte sein, dass sich das, dass die Industrie das für uns löst, aber darauf würde ich natürlich nicht hoffen. So. Aber es könnte sein, dass sich in der Industrie ein bisschen was bewegt und ansonsten müssen wir einfach weiter Druck machen. Also Datenschutz hat gerade einen schweren Stand, so ist jetzt gerade nicht en vogue. Die EU will mit dem Digital Omnibus vermeintlich nur vereinfachen und Bürokratie abbauen, aber an Kerngrundsätze des Datenschutzes rangehen. Unter anderem schlägt sie ja eine Neuregelung dessen vor, was unter personenbezogene Daten gilt, mit Ausnahmen teilweise für pseudonymisierte Daten. Das würde den Data Brokern sehr in die Hände spielen, weil die dann immer sagen, wir haben ja nur pseudonymisierte Daten, das unterliegt ja gar nicht mehr der DSGVO. Das heißt, ich hoffe sehr, dass wir in 5 Jahren in einer Situation sind, wo wir wieder anders über Datenschutz sprechen, wo wir ein bisschen sachlicher über Datenschutz sprechen und wo vielleicht dann dieses Problem auch gelöst ist.
Ja, ich bin gespannt und wir bieten dafür gern die Bühne. Vielen Dank für diese Einblicke und diese spannenden Recherchen. Ich hoffe, du und ihr bleibt motiviert dabei.
Danke dir.
Das war dieses Republikast-Spezial zur digitalen Zivilgesellschaft mit Markus Becketal. Abonniert diesen Podcast sehr gerne, um keine weitere Folge dieser Sonderfolgen oder die klassischen Republikast-Folgen zu verpassen. Mein Name ist Jonas Ross und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ein Republikast-Spezial zur digitalen Zivilgesellschaft. Unterstützt von der Stiftung Mercator.